Religion, die Dokumentation. Eintauchen in Sinn und Spiritualität. Ein Podcast von Bayern 2.
Die Welt ist klein geworden. Nicht nur Viren reisen um die Welt, auch Denken, Gedanken, Weltbilder, Wahrnehmungen, Wirklichkeiten. Vorbei die Zeit, in der das ganz andere weit weg, in Urwäldern, Savannen oder fremder Wildnis irgendwo angesiedelt werden konnte. Heute kann das Wilde, das scheinbar Fremde und Irrationale, das Magische und Schamanische, was wir so gerne primitiv genannt haben, plötzlich ganz nah sein.
Geistheiler, Schamanen und Ritualmeister kommen in unsere Wohnzimmer über die Bilder aus der Mattscheibe. Tanzen, rasseln, trommeln, heilen, reden Unverständliches und lassen uns mal staunend, mal ratlos zurück. So wie Vai Turoa Morgan, Schamanin der Maori am anderen Ende der Welt.
Ich habe eigenartige Fähigkeiten als Schamanin. Wenn ich auf diese Wand hier im Raum schaue, sehe ich eine Wand. Und wenn ich anders schaue, ist sie weg. Denn eine Wand ist nur Materie. Und es gibt nichts, was mich stoppen könnte, mit meinem Geist in andere Ebenen vorzudringen, um Antworten und Rückbindung zu finden.
Verrückte, Wilde, Weise. Wir können ihnen begegnen auf unseren Urlaubsreisen rund um den klein gewordenen Planeten. Am Ayers Rock in Australien, an den Küsten des Urlaubsparadieses Sri Lanka, in den kenianischen Savannen oder mongolischen Steppen. Oder in Büchern, wie beim tuwinischen Schriftsteller Galsan Chinak, dessen wildes Denken die Leser eigenartig berühren kann.
Ich verbinde mich ganz mit der Natur. Wenn ich auf einem Berg sitze, dann bin ich Stein, ich ruhe. Wenn ich durch die Steppe gehe, dann bin ich Gras. Ich wachse, ich raschle, ich verdorre. Wenn ich durch einen Fluss gehe, dann bin ich Wasser, ich fließe. Diesen Gedanken kann ich weiterverfolgen. Ich bin einfach Teilchen der großen Natur.
Wilde Worte, in denen es fast schon raschelt, weht, fließt. Wir fühlen sie, doch wir verstehen sie nicht. Ihre Wildheit ängstigt uns, die dahinterliegenden Fähigkeiten aber faszinieren uns. Sie wirken fremd und wecken Sehnsucht zugleich. Da werden Wolken gefragt, Steine als Ahnen verehrt, Knochen geworfen, wild getanzt, um mit Geistern oder Gott eins zu sein.
Jahrhundertelang hat man Berichte anderen Bewusstseins für Hirngespinste erklärt und ihre Träger für schizophren und primitiv. Im Gefolge der Kolonisatoren und Missionare galten solche Wahrnehmungen der Welt gar als heidnisch, teuflisch und antichristlich. Grund genug, die sogenannten Naturvölker zu unterdrücken, ihre Kultur zu zerstören, sie zu versklaven, von niederen Rassen und weißer Überlegenheit zu faseln.
Lange machten Ethnologen und Kulturforscher dabei mit und betrachteten die Welt durch die eurozentrische Brille. Hier die zivilisiert vernünftige, dort die archaisch primitive Welt. Hier die Kultur, dort die wilden Naturvölker, die entsprechend entwickelt werden mussten. Futter für Rassismus, Ausgrenzung, Ausbeutung. Bis vor rund 60 Jahren der französische Anthropologe Claude Lévi-Strauss ein kleines Buch unter dem Titel »Das wilde Denken« herausbrachte, das es in sich hatte, sagt Thomas Reinhardt, Professor für Ethnologie an der Ludwig-Maximilians-Universität München und Lévi-Strauss-Biograf.
Also radikal neu war tatsächlich diese Aufwertung vermeintlich primitiver Kulturen, indem er die Gesellschaften, die durch dieses wilde Denken charakterisiert sind, zu unseren Zeitgenossen erklärt hat. Das heißt, wir haben hier unterschiedliche Wirklichkeitsebenen und unterschiedliche Dimensionen. Und das ist ja gerade das große Verdienst von Lévi-Strauss Buch Das wilde Denken gewesen, diese Art von Denken als eine von zwei wissenschaftlichen Herangehensweisen an die Welt zu identifizieren. Es geht eher um ein Denken des Wilden. Ein wildes Denken, das die Welt als gegeben nimmt und das zur Ausgangsbasis aller Handlungen, aller Entwicklung nimmt. Es ist überhaupt nicht weit weg. Wir denken dauernd wild.
Damit wurde vor 6 Jahrzehnten ein Impuls gesetzt, der die Bewertung von primitiv und zivilisiert einfach mal über Bord warf. Der nicht den Gedanken über das Gefühl setzte oder die analytische Rationalität über das sinnlich Wahrnehmbare. Ein Impuls, der endlich nicht mehr den angeblich primitiven Naturvölkern das Denken pauschal aberkannte, was lange genug Grundlage für abwertenden Rassismus und Kolonialismus gewesen war.
Nicht nur, dass Lévi-Strauss eine Gleichwertigkeit westlich-rationalem und indigen-symbolischem Denkens proklamierte, er behauptete darüber hinaus provokativ, dass das wilde Denken nicht auf die Völker der Urwälder und Savannen projiziert werden könnte, sondern dass eben solches allgemein menschlich sei und auch die Weltwahrnehmung westlich-moderner Menschen mehr präge als gedacht.
6 Jahrzehnte Globalisierung, interkultureller Kontakte, interreligiöser Dialoge sind seitdem vergangen. Die Welt ist zum globalen Dorf geschrumpft. Rassismus und Abwertung nicht weißer Kulturen aber sind immer noch virulent. Grund genug für den Filmemacher und Autor Rüdiger Sünner, 2020 in Film und Buch unter dem Titel »Wildes Denken« nachzufragen, welchen Stellenwert außereuropäische Weltwahrnehmungen heute haben.
Das wilde Denken ist kein Denken, was andere Kulturen herabstuft, im Sinne, die denken wild, wir denken zivilisiert. Das Wilde an dem wilden Denken für mich jetzt ist, dass es ein Denken ist, was nicht auf Begriffe und auf logische Verknüpfung von Begriffen beschränkt ist, wie der Denkbegriff in unserer wissenschaftlichen und philosophischen Tradition, sondern es ist im Großen und Ganzen ein Denken in Bildern, in Analogien, über Metaphern, die ja nicht diesem Definitionsanspruch des Denkens in unserer Kultur entsprechen, weil sie mehrdeutig sind auch. Ein symbolisches Denken, kann man auch sagen. Es muss sich nicht disziplinieren unter die Maßgaben der Rationalität, die wir für das Denken definiert haben.
Das ist eine Stimme dafür, neben nüchterner Rationalität einen Blick für Wunder zu haben. Für Transzendenz, für Magie, Mythos, Kunst und Poesie, die Welt schon immer anders, aber deshalb nicht falsch gelesen und interpretiert haben.
Traditionelle und indigene Kulturen, das hat die Ethnopsychologie erkannt, sind oft mit zeitlosen kulturellen Mythen verbunden, erleben die materielle Welt als lebendig und sehen hinter oder in ihr eine Seelensubstanz, die alles durchwebt und deshalb auch real und erlebbar ist. Aber nicht mit der Ratio. Ihr wildes Denken trennt nicht zwischen Natur und Mensch, sondern sieht beide im Netz des Lebens verwoben. Solche Menschen haben vielleicht kein Konzept eines isolierten Ego, sondern erleben sich als Teil einer Anima Mundi, einer Weltenseele, eines Totems oder großen Traums. Der englische Bewusstseinsforscher Paul Devereux plädiert dafür, diese Sichtweisen viel ernster zu nehmen, weil sie auf etwas verweisen, was die moderne Welt übersieht, ausgrenzt oder tabuisiert.
The culture has become an enclosed dome, a mirage that is now.
Unsere gegenwärtige Kultur existiert wie unter einer Käseglocke, als ob wir auf einem feindlichen Planeten leben würden. Und konsequenterweise nimmt deshalb unsere Beziehung zur natürlichen Welt immer mehr ab. Die Grundmuster, die wir in unserer westlichen Kultur wahrnehmen, prägen unser Wachbewusstsein und haben die Grenzen unseres Ich-Bewusstseins mehr und mehr verhärtet. Wir haben in unserer kulturellen Wahrnehmung immer weniger zarte oder poetische Gefühle für die Natur. Und je mehr sich unser Bewusstsein zu dem verhärtete, was wir heute Realität nennen, desto mehr hat diese Wahrnehmung auch unsere kulturelle Identität geprägt, unseren Umgang mit dem Land, unsere Erfindung von Grenzen, von Abgrenzung zur Natur oder von Landbesitz. Diese Entwicklung von Wahrnehmung spiegelt den Zustand unseres Geistes, der unsere heutige Kultur erst geschaffen hat.
Doch um so ein wildes Denken, seine Weite, Verbundenheit und Poesie wiederzuentdecken, braucht es zuallererst die Anerkennung, dass es da jenseits der kühlen Rationalität und reinen Vernunft einen anderen Teil der Wirklichkeit gibt, den jeder Mensch braucht, wenn er Zukunft schaffen will.
Eine Wiederentdeckung braucht aber zugleich das kollektive Eingeständnis, dass auch das aufgeklärte Europa einmal wild war, dass vor dem Christentum Jahrzehntausende an Kulturgeschichte lagen. Schamanisch wildes Denken mit Baum-, Wind- und Wassergeistern, mächtigen Ahnen, Weltenseelen und animistischen Ritualen. Und dass die zivilisierte Schicht unseres kulturellen Genoms vielleicht noch jung und ganz dünn ist, sich darunter aber ein magisches, wildes Wurzelwerk befindet, das verdeckt sein mag, aber ständig wirkt. Die freie Religionswissenschaftlerin Ursula Segezi versucht, in ihrer Bildungsarbeit Menschen mit diesem Untergrund in Verbindung zu bringen.
Europa hat eine wahnsinnig lange Tradition indigener, schamanischer, animistischer Spiritualität. Also eigentlich nur eine kurze Phase, wo wir das Denken in ein analytisches Denken gehoben haben und nicht mehr in diesem wilden Denken oder wilden Empfinden in der Naturverbundenheit gelebt haben. Und sich das zu vergegenwärtigen, eigentlich in unseren Genen die längste Zeit der Epoche der Menschheit.
Jahrzehntausende, von den Höhlenmalereien der Altsteinzeit bis ins späte Mittelalter, wo sich die christlichen Siedlungen hinter Stadtmauern gegen das wilde heidnische Volk der Wälder schützten, dürfte dieses wilde Denken gedauert haben.
Wenig ist von diesem tief naturverbundenen Leben erhalten, außer Resten im Brauchtum, den Maibäumen, Jahreszeitenfesten und Pilgerwegen zu einstmals heiligen Quellen, Bäumen und Bergen.
Je mehr die Wälder gerodet und die Fluren bereinigt wurden, sich statt Winter- und Sommerlagern der Stämme feste Siedlungen von Sesshaften bildeten, je mehr der Mensch also Kontrolle und scheinbar Macht gewann über die einstmals endlosen, geheimnisvollen Wälder, desto mehr dürften auch das wilde Denken, die poetische Naturwahrnehmung, die animistische Beseelung der Welt ins Unterbewusste gesunken sein, wo sie seitdem ruhen.
Was diesen Zugang zur Welt aber schließlich verbot, abkapselte, tabuisierte und verschüttete, war der heute oft vergessene gnadenlose Kolonialismus der christlichen Mission, der im Mittelalter zunehmend rücksichtsloser und gewalttätiger gegen das wilde Denken der alten indigenen Weltbilder vorging. Die Trägerinnen des alten Wissens erst jagte und verfolgte, dann folterte und verbrannte. Wild zu denken war lebensgefährlich geworden, sagt der Autor und Philosoph Jochen Kirchhoff.
Es hatte einen Feldzug gegeben gegen die beseelte Natur, kann man sagen. Einen brutalen Feldzug im Sinne einer religiösen Eroberer-Ideologie, der Erlösungsgedanke, wie er im Christentum verbreitet ist, ist ein Gedanke der Herauslösung aus dem Naturzusammenhang. Also die Sakralität der Natur darf nicht sein, weil sie eine eigenlebendige Kraft ist. Eine allbeseelte Natur ist letztendlich mit dem Christentum nicht vereinbar, obwohl es natürlich immer wieder Versuche gegeben hat, das zusammenzudenken. Aber letztendlich ist es nichts Christliches.
Das archaische Bild des wilden Mannes fand sich zwar noch gelegentlich als Blättergesicht in romanischen Kirchen. Die christliche Mystikerin Hildegard von Bingen nannte die spirituelle Kraft Christi noch Viriditas, die Grünkraft. Doch ansonsten hatte das christliche Gottesbild nichts Wildes mehr, nichts Unberechenbares, sondern wurde verwaltet vom Personal der Kirchen, die Vorgaben, was zu denken, richtig war.
Und wo der magische Bezug zum immer noch wilden Land im Brauchtum tief verwurzelt blieb, wurde die Allbeseeltheit der alteuropäischen Welt innerhalb weniger Generationen umgewidmet. Aus Frau Holles Unterwelt wurde die Hölle. Aus wilden Figuren wie dem Pan ein Gehörnter. Über heiligen Quellen wurden Marienkapellen errichtet oder statt Nymphen christlichen Heiligen gewidmet. Und aus dem Dünken, was im Althochdeutschen etymologisch noch für empfindendes Wahrnehmen stand, wurde in Koalition mit der baldigen Aufklärung das analytische, nüchterne, scheinbar objektive und zunehmend zivilisierte Denken. Der Berliner Philosoph Andreas Weber beschreibt, was diese Abtrennung von einer beseelten Welt für Folgen hatte.
Ich denke, dass wir im Erbe des Christentums leben. Und wir müssen sehen, dass wir im Erbe des griechischen Altertums leben, in der die Abstraktion geboren wurde. Das heißt also, dass sich aus den vitalen Zusammenhängen der Welt herausziehen und sie vor sich stellen als ein möglichst reduziertes System, indem man sich auf abstrakte Weise des Schöpfungsplanes bemächtigen konnte, schien es möglich zu sein, das Werk zu vollenden. Also das, glaube ich, in Kurzform ist ein bisschen das, was sich ereignet hat. Und der sinnvolle oder der spirituelle Gehalt, der ist immer weiter zurückgetreten gegenüber dem, was man zu können glaubt. Man musste vereinfachen, um eigentlich überhaupt Ergebnisse zu erzielen. Und das hat dann sozusagen eine Eigendynamik, das Gerüst der Wissenschaften ergeben. Und das wurde dann irgendwann letztlich zum Maßstab der Wirklichkeit.
Eine Abstraktion und Vernunft, die dann einerseits zu den wertvollen Erkenntnissen in Medizin und Technik geführt hat, andererseits aber auch den Menschen aus dem Naturzusammenhang löste und abtrennte. Mit der Überwindung von Magie und Aberglauben gingen somit auch die Heiligkeit und Verbundenheit mit einer lebendigen Erde verloren. Das Kind war, wie man so sagt, mit dem Bade ausgeschüttet worden.
Das Verhältnis zum Netz des Lebens war seitdem nicht mehr wild, von Ehrfurcht, Intuition und Gefühl geprägt, sondern wurde nüchtern, rational, ausbeutend, kalkulierend und lieferte damit die Blaupause für die Zerstörung von Ökosystemen, die uns heute existenziell bedroht. Nachdem sich die westliche Kultur mit dieser Einstellung daran gemacht hatte, die Welt nach ihren Vorstellungen zu zähmen, war das wilde Denken zur scheinbar rückständigen Eigenart indigener Kulturen geworden. Mit gewisser Faszination ethnologisch erforscht, aber damit auch wohltuend weit weggeschoben. Erst heute, wo die zerstörerischen Konsequenzen eines nur rationalen und ökonomischen Verhältnisses zur lebendigen Welt sich in Klimakrisen, weltweiter Erosion und Pandemien ausdrückt, wird das intuitive, symbolische und ganzheitlichere wilde Denken neu gewertschätzt, sagt der Münchner Ethnologe Thomas Reinhardt.
Es erlebt unbedingt eine Renaissance, ja. Und ich glaube, das ist auch nötig, denn das wilde Denken ist dem Denken der Moderne vermutlich darin überlegen, wenn es darum geht, die Lebensgrundlage auf diesem Planeten zu erhalten. Und im Gegensatz zum wilden Denken, also domestiziert klingt dann so verharmlos und so zahm. In Wirklichkeit ist dieses domestizierte Denken ja das, das wirklich sehr aggressiv vorgeht und auf unbegrenzte Expansionen aus ist. Dieses Denken können wir uns gar nicht leisten als Menschheit, die gerne vielleicht noch ein paar Jahrhunderte überleben will auf diesem Planeten.
Folgt man diesem Gedanken, dann müssen wir ein Stück unserer rationalen, berechnenden Weltsicht aufgeben und die Welt eher lassen, wie sie ist, anstatt sie zu unserem Zweck und Nutzen ständig zu manipulieren und zerstörend umzugestalten.
Das Wilde bräuchte einen ganz neuen Stellenwert. Es wäre nicht länger das Primitive, rohe, schmutzige, unfertige, unkontrollierte, gefährliche, zu überwindende. Wildnis gelte dann auch nicht mehr als der Gegensatz von Kultur. Vielmehr würde es kultureller Auftrag, Wildnis im Außen zu schützen und innen als Denk- und Wahrnehmungsform zu verstehen. Ja, vielleicht sogar zu realisieren, dass in einem lebendigen, organischen Netz des Lebens das Wilde die Normalität ist und Kontrolle darüber die Ausnahme, spekuliert der amerikanische Naturphilosoph David Abram.
Unser Herzschlag ist wild. Die Bewegungen der Luftströme sind wild. Die Regentropfen am Fenster sind wild. Auch die Wellen am Strand. Wir sind aus Wildnis gemacht und können ihr nicht entfliehen. Selbst wenn du mitten in der Stadt in einem Hochhaus an einen Kühlschrank gehst, wo jemand letzte Woche sein Lunchpaket vergessen hat. Was siehst du dann? Wildnis. Natur, Wildnis durchdringt uns, ist in uns und um uns herum. Wir müssen nur unsere Perspektive und Sprache ein wenig verändern. Dann können wir wieder beginnen, die Welt neu wahrzunehmen und die Erde zu fühlen.
Dieser Wahrnehmungswechsel hat längst begonnen. Jahrzehnte liegen hinter uns, in denen Menschen in Körpertherapien der wilden Weisheit ihres Körpers auf der Spur waren, in Kunst, Tanz und Musik Konventionen überwanden, in Meditationen ihr Bewusstsein in eine wilde Unendlichkeit zu weiten versuchten. Parallel erforschte man in Naturparks und lebenden Systemen den ungestörten wilden Prozess der Evolution als natürlichen Weg zu Komplexität und Intelligenz. Das ist eine Seite der kulturellen Annäherung an ein neues, wildes Denken.
Zugleich zieht es die Menschen der Städte zunehmend in die wilde Natur. Und sei sie reduziert auf Wanderwege im Forstwald und das Plätschern der Wellen am Baggersee. Das Wilde wird gesucht als Ideal des Unkontrollierten, als Utopie der Freiheit, als Ort der Rückbindung an das größere Ganze in einer zunehmend digitalisierten Welt. Seit rund einem Vierteljahrhundert erobert auch die neue Disziplin einer Wildnispädagogik sogar die Schulen und Bildungseinrichtungen. Und der Boom der Wildnisschulen beruht auf der Erkenntnis, dass die zivilisierte Schicht, die unser Wahrnehmen und Denken umhüllt, sich bald schon auflöst, wenn Menschen sich trauen, ähnlich wie unsere Vorfahren, mit immer offeneren Sinnen wirklich mit einer natürlichen Wildnis zu verschmelzen. John Young, Pionier der globalen Wilderness Awareness, sieht es als legitimen Weg, das wilde Denken neu zu kultivieren.
It's really about becoming nature.
Es geht wirklich darum, wieder Natur zu werden. Und das passiert, wenn ein Mensch sich mit all seinen Sinnen so mit der natürlichen Welt verbindet, wie das alle unsere Vorfahren gemacht haben. Riechend, beobachtend, lauschend, fühlend. Denn die Sinne haben sich ja dort entwickelt. Werden sie richtig benutzt, dann aktiviert das einen Teil in unserem Bewusstsein, zu dem wir sonst keinen Zugang haben, und kann eine visionäre Kraft und ein Wissen um uns selbst öffnen. So eine Erfahrung ist etwas Grundlegendes, nicht religiös, ideologisch, politisch, sondern tiefer, muskulär und neurologisch. Sie sprengt Denken und Vorstellungen und führt zu einer inneren Transformation. Wenn Leute sich so verbinden, gewinnen sie an Lebensqualität und Glück.
Erstaunliche Bilanz dieses Ausflugs in das andere Denken. Es ist lebendig, hier wie in traditionellen Kulturen, wohin man es bislang ausgrenzte. Und dessen Verlust die Welt so steril und leblos gemacht hat, dass die westliche Zivilisation sie zunehmend zerstört, ohne das zu wollen.
Dabei liegen die kulturellen Wurzeln auch der westlichen Welt im wilden Denken. Und es ruht wie unter der dünnen Decke der Rationalität in Kunst, Poesie und Traum. Ja, das Wilde wird auf vielen Ebenen wissenschaftlich wie philosophisch wiederentdeckt, erfährt neue Wertschätzung und scheint sogar als erlebter Erfahrungsraum in der Natur und als innere Weitung des Bewusstseins bis heute praktizierbar und ins moderne Leben integrierbar zu sein. Für die Erhaltung der Welt wie für das Verständnis all jener Milliarden Menschen, die auch in der Gegenwart in einem wilden Denken mit einer Vielzahl von Göttern und Geistern in einem beseelten Kosmos leben, wäre eine Integration der verschiedenen Zugänge zur Wirklichkeit der nächste Schritt. So der kanadische Anthropologe Jeremy Narby.
Walls have come down between human cultures, and now we realize.
Die trennenden Mauern zwischen den Kulturen zerfallen. Und wir begreifen, dass keine Kultur das Monopol dafür hat, die Welt zu erklären. Die Natur ist so komplex, dass wir so viele Konzepte, Weisheiten und so viel Wissen wie möglich brauchen, um sie zu verstehen. Wir wissen viel, aber wenn unsere Konzepte Relevantes ausschließen, dann sehe ich keinen Grund, warum ich ein wildes Denken aus dem Amazonas oder Japan ausschließen sollte. Das macht das Leben doch interessanter. Das ist wie beim Lernen verschiedener Sprachen. Sich auf eine Wahrnehmung zu beschränken, macht das Leben ärmer.
Wenn Claude Lévi-Strauss vor 60 Jahren recht hatte, dass das wilde und das gezähmte Denken nur zwei unterschiedliche wissenschaftliche Zugänge zur Wirklichkeit seien, dann könnten wir in Zukunft vielleicht ohne Angst wählen, welches Denken wann nützlicher ist.
Dazu allerdings braucht es nicht nur den Mut, aus alten Mustern des Denkens und Wahrnehmens auszusteigen, sondern auch das eigene Selbst- und Weltbild so zu verändern, dass bislang Ausgeschlossenes integriert und die Wahrnehmung der Welt größer werden kann, glaubt der Berliner Philosoph und Biologe Andreas Weber.
Die Wiederentdeckung von Wildnis kann ja nur heißen, dass wir Wildnis in unseren menschlichen Dingen als etwas Notwendiges, auf jeden Fall immer Vorhandenes, wiederfinden und wiedererkennen. Und dass wir sehen, es gibt etwas Wildes im Menschen. Und dass wir dadurch die Grenze zwischen dem Menschen und dem anderen niederreißen. Und das wäre eine Aufgabe für das Anthropozän. Das wäre eine Aufgabe für eine Zeit, die meint, Mensch und Natur sind eins, die Natur im Menschen wiederzufinden und uns in uns selbst mit dem anderen zu versöhnen. Ich glaube, wir müssen uns das Wilde voll und ganz zu eigen machen. Aber wir dürfen dabei das Wilde nicht wie bislang als Zügellosigkeit und Hemmungslosigkeit missverstehen und abgrenzen, sondern wir müssen das Wilde verstehen als Beziehung in Gegenseitigkeit. Und dann kann es das Modell einer neuen Kultur werden. Dann ist es auch ein Modell von gelingenden Beziehungen. Dann ist es sogar das Modell von Liebe.